Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Für viele jüngere Menschen ist die Sache ganz klar. Ohne Internet geht heutzutage fast gar nichts mehr. Filme und Fernsehserien, die werden online geschaut, Freundschaften und Kontakte online gepflegt und eingekauft. Das wird natürlich auch gerne und viel im Netz. Wer ohne Smartphone und Laptop aufgewachsen ist, dem fällt der Einstieg in diese Internetwelt aber oft schwer. Wie man trotzdem auch noch mit über 60 damit anfangen kann, das Internet zu erkunden, welche Probleme und Fallstricke dabei lauern und wie man die überwinden kann, darum soll es heute bei uns im Marktplatz gehen. Unser Thema heute: Online im Seniorenalter, keine Angst vor Smartphone und Laptop. Meine Expertinnen sind dieses Mal Dorothee Wiegand vom Computermagazin CT. Sie kümmert sich dort vor allem um Anwendungssoftware und Apps für PCs und Smartphones und sie hat sich in diesem Zusammenhang auch regelmäßig mit Computer und Technik für Senioren beschäftigt. Heute ist sie uns aus Hannover zugeschaltet. Hallo Frau Wiegand, schön, dass Sie beim Marktplatz dabei sind.
Hallo, guten Morgen.
Meine zweite Expertin ist Katharina Kunze vom Verein Deutschland sicher im Netz. Sie leitet dort das Projekt Digitaler Engel, das ältere Menschen bei der Nutzung von Online-Diensten unterstützen soll. Sie sitzt heute in unserem Berliner Funkhaus und ist uns von dort zugeschaltet. Liebe Frau Wiegand, auch Ihnen ein herzliches Willkommen im Marktplatz.
Hallo, guten Morgen.
Und meine dritte Expertin ist Monika Wilms vom Verein Seniorennet Süd. Sie ist selbst Rentnerin und gibt Smartphone- und Computerkurse für Senioren. Hallo Frau Wilms, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, guten Morgen.
Und wie immer soll es bei uns im Marktplatz heute natürlich auch um Ihre Fragen gehen, um Ihre Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Haben Sie vielleicht selbst im Rentenalter angefangen, sich mit Computer, Smartphone oder Internet zu beschäftigen und möchten vielleicht anderen Hörern Mut machen, das auch mal auszuprobieren? Erzählen Sie uns, was Sie damit so machen, wo es Ihnen vielleicht im Alltag hilft oder Freude macht. Oder sind Sie vielleicht schon neugierig, wissen aber noch nicht so richtig, wie und mit welchen Geräten Sie den Einstieg machen sollen? Oder möchten Sie vielleicht älteren Menschen in Ihrer Familie und in Ihrem Bekanntenkreis bei den ersten Schritten in die digitale Welt melden? Melden Sie sich bei unserem Hörertelefon. Wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe. Unser Thema heute: Online im Seniorenalter. Keine Angst vor Smartphone und Laptop. Bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen, hier nochmal kurz zusammengefasst ein paar Zahlen und Hintergründe zum Thema.
Auch für viele Seniorinnen und Senioren wird das Internet wichtiger. Laut der Online-Studie von ARD und ZDF nutzen rund 77% der über 70-Jährigen das Internet zumindest gelegentlich. Und immerhin rund 42% der Befragten sogar täglich.
Benutzt werden dafür unterschiedliche Geräte: Smartphones oder Tabletcomputer, der klassische PC oder Laptop oder aber der Fernseher. Schließlich sind in vielen modernen Flachbildfernsehern die Mediatheken von ARD und ZDF schon integriert, genauso wie die kommerzielle Videoplattform YouTube.
Das Internet ist für Seniorinnen und Senioren oft ein wichtiges Mittel, um Kontakt zu Familie und Freunden zu halten. Gerade auf dem Smartphone werden deshalb gerne sogenannte Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal benutzt. Mit ihnen lassen sich einfach und schnell Textnachrichten, Fotos oder Videos empfangen oder verschicken. Außerdem lassen sich mit WhatsApp und Co. einfach Videoanrufe führen. So kann man seine Kinder oder Enkel beim Telefonat nicht nur hören, sondern eben auch sehen.
Aber auch zum Einkaufen nutzen inzwischen viele Seniorinnen und Senioren das Internet. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes haben rund 43% der über 65-Jährigen in den letzten 3 Monaten eine Online-Bestellung aufgegeben. Gerade wer nicht mehr gut zu Fuß ist, kann sich so per Online-Shopping manchen Weg ersparen. Und selbst einige Behördengänge lassen sich inzwischen per Internet erledigen.
Doch längst nicht alle Menschen im Seniorenalter sind Internetnutzer. Rund ein Drittel aller Deutschen über 60 Jahre nutzt das Internet tatsächlich überhaupt nicht.
Die Gründe dafür sind vielfältig. In Umfragen sagen viele Betroffene, die Hürde zum Einstieg sei zu hoch, die Geräte seien zu kompliziert und der Umgang damit schwer zu lernen. Außerdem macht das Internet vielen Menschen offenbar Angst. Nachrichten über Computerviren, Sicherheitslücken und Online-Betrüger schrecken viele ältere Menschen ab.
Zusätzlich sorgen gesundheitliche Probleme dafür, dass manche Menschen sich gar nicht erst mit dem Internet beschäftigen oder ihre Geräte irgendwann nicht mehr nutzen können oder wollen. Schließlich werden mit dem Alter häufig die Augen schlechter oder die Hände zittern und machen so die Bedienung von Smartphone oder Laptop immer schwerer.
Viele Hersteller haben diese besonderen Probleme älterer Internetbenutzer inzwischen erkannt. Manche bieten deshalb spezielle Geräte an, die laut Werbung auf die Anforderungen von Senioren abgestimmt sein sollen. Aber auch ganz normale Smartphones oder Laptops können oft benutzerfreundlicher eingestellt werden. So lässt sich meist die Schrift auf dem Bildschirm deutlich vergrößern oder der Kontrast erhöhen.
Zahlen und Hintergründe zur Internetnutzung im Seniorenalter. Einiges davon werden wir in den nächsten anderthalb Stunden hier sicherlich noch mal etwas ausführlicher vertiefen. Monika Wilms, ich habe es eben schon gesagt, Sie engagieren sich im Verein Seniorennet Süd und Sie geben dort unter anderem Smartphone- und Computerkurse für Senioren. Vielleicht erzählen Sie uns mal, was sind das für Menschen, die zu Ihnen in diese Kurse kommen?
Ja, also hauptsächlich, wir machen Kurse und eine unserer Bedingungen ist eigentlich, dass die Menschen über 55 sein müssen, was allerdings nicht unbedingt für die Referenten gilt. Aber es hat sich herausgestellt, dass die Referenten, also die, die die Kurse machen, am besten auch ein bisschen älter sind, damit sie die Ängste der Menschen verstehen. Die Leute, die zu uns kommen, sind also in der Regel mindestens ungefähr 70. Wir haben aber auch einige, die sogar weit über 80 sind, die schon lange, also der Verein besteht seit 25 Jahren, schon lange bei uns sind und mittlerweile eine ganze Menge Kurse besucht haben und eben halt immer noch wieder was Neues lernen wollen. Also bei uns das Schöne daran ist, dass es nicht wie in der Schule eine Pflicht ist, sondern dass es freiwillig ist und jeder kann das lernen, was er gerne lernen möchte.
Was möchten denn die Menschen gerne lernen, die zu Ihnen kommen?
Also in allererster Linie geht es hier natürlich um Kommunikation. Das ist die Einstiegsdroge. Also WhatsApp ist eigentlich das, was die Leute zuallererst wissen wollen. Wie kann ich was mit WhatsApp verschicken? Wie kann ich die Bilder meiner Enkelkinder sehen? Wie kann ich die selber sehen, wenn die zum Beispiel in Australien sind oder in Urlaub sind, die kleinen Videos zu schicken, wenn das Enkelkind das erste Mal läuft oder spricht? Das ist der Einstieg und das wollen auch die meisten Menschen wissen. Das Telefonieren selbst spielt natürlich auch eine Rolle, wobei hier eigentlich auch immer die Probleme auftauchen. Das heißt nicht, dass ich den Hörer einfach aufnehme wie früher mit der Hand, sondern man muss schieben, man muss drücken. Wann schiebe ich, wann drücke ich, wie nehme ich überhaupt ein Gespräch an? Also das ist schon manchmal ein bisschen ein Problem.
Aber das lässt sich offenbar in den allermeisten Fällen lösen.
Ja, natürlich. Das sind die Anfangsfragen.
Eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, ich habe mir die Statistiken angeguckt über die Online-Nutzung und da gab es tatsächlich 2020 einen relativ großen Sprung nach oben. Haben Sie das auch bei sich gemerkt? Also im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, dass einfach da die Online-Nutzung auch gerade bei älteren Leuten massiv nach oben gegangen ist?
Ja, unbedingt. Also ganz, ganz unbedingt. Wir sind so weit gegangen, oder ich und meine Kollegen, Freunde sind so weit gegangen, dass wir die Leute einzeln angerufen haben und nochmal auf die positiven Effekte aufmerksam gemacht haben, zu sagen, okay, hier, wenn ihr euch einsam fühlt, ruft eure Leute an, sprecht mit ihnen. Auch was ganz wichtig ist, was im Vorspann war, Bestellungen. Das heißt, man muss nicht rausgehen. Die Menschen hatten ja Angst am Anfang, überhaupt einzukaufen. Und ganz viele sind dann auch aufs Internet gestoßen und gefragt, wie kann ich bestellen? Wie kann ich Lebensmittel bestellen? Wie kann ich meine Getränke bestellen? Also das war ein ganz großer Push eigentlich auch.
Begegnen Ihnen auch Menschen, die sagen, ach nö, also Internet, das brauche ich nur wirklich nicht? Und was sagen Sie denen?
Ja, das ist natürlich, das kommt ganz, ganz häufig vor am Anfang, weil es einfach für die Menschen eine Änderung ist. Die Angst vor Veränderung ist grundsätzlich im Menschen. Und da muss man dann halt sehr vorsichtig erstmal nur die wichtigsten Sachen, erstmal nur das, was Telefon angeht, wie kann ich telefonieren? Und da muss man den Leuten das wirklich, man muss ja die Hand nehmen, einzeln und ihnen das praktisch zeigen, erklären und dann geht das auch.
Ich kann mir vorstellen, es ist auch nicht ganz einfach, weil man möchte ja auch niemandem irgendwie das Gefühl geben, er ist dumm, weil er jetzt mit irgendwas nicht zurechtkommt, weil das sind ja tatsächlich relativ komplexe Dinge. Wie gehen Sie damit um?
Geduld, sehr viel Geduld, immer wieder erklären und natürlich auch ganz klar, ich sage immer wieder, diese Frage stellen hier 100 andere Leute. Sie sind nicht alleine mit dem Problem. Dieses Problem haben alle anderen auch. Das hat nichts mit Dummheit oder so zu tun, sondern es ist halt einfach schwieriger, als einfach nur einen Hörer abzunehmen und zu hören, was auf der anderen Seite los ist. Nein, nein, also man muss den Leuten wirklich mit sehr viel Geduld begegnen und immer wieder erklären. Und wenn es 10-mal ist, wenn es 20-mal ist.
Ja, vor allem, wenn man den Ablauf mit dem Hörer vielleicht schon 20, 30, 40, 50 Jahre so gemacht hat.
Ja.
Und jetzt was völlig Neues lernen muss vielleicht auch noch. Frau Kunze, Sie leiten den Verein Deutschland, nein, Sie leiten nicht den Verein, Sie leiten für den Verein Deutschland sicher im Netz das Projekt Digitaler Engel. Das soll auch älteren Menschen bei der Nutzung digitaler Angebote helfen. Wie machen Sie das konkret? Geben Sie auch Kurse oder was machen Sie?
Wir sind in dem Projekt Digitaler Engel mit einem oder jetzt mit zwei Infomobilen deutschlandweit unterwegs, um persönlich Gespräche mit den Internet-Einsteigern, sage ich immer, also älteren Menschen vorwiegend, aber wir sind da nicht begrenzt, sondern wir sagen, Internet-Einsteiger möchten wir erreichen, um mit denen ins Gespräch zu kommen und die Mehrwerte von digitalen Diensten aufzuzeigen, also die Türen dafür zu öffnen, das Internet zu nutzen und die eigenen Mehrwerte zu erkennen. Und dazu besuchen wir Seniorentreffs, Mehrgenerationenhäuser, Kommunen. Wir stehen aber auch auf Rathausplätzen, in Fußgängerzonen. Wir stehen mit unserem Infomobil auch auf Supermarktparkplätzen, einfach um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und dann herauszufinden, was könnte die Menschen denn interessieren und wie können wir die Vorbehalte und Ängste den Menschen nehmen.
Jetzt haben Sie die Vorbehalte und Ängste schon angesprochen. Das große Thema von Ihrem Verein ist ja Deutschland sicher im Netz, also die Sicherheit. Mhm. Was macht den Menschen da Angst? Wo haben die Vorbehalte, die ihnen immer wieder begegnen?
Also es ist natürlich erstmal, wie Sie selbst sagten, es ist sehr komplex. Es ist oft nicht eingangs zu verstehen, was das Internet denn eigentlich ist und wie das funktioniert. Die Vorbehalte sind natürlich, was passiert mit meinen Daten? Werden die möglicherweise geklaut oder falle ich da auf einen Betrug rein, wenn ich im Internet einkaufe? Wo muss ich meine Daten angeben? Aber natürlich auch solche Sachen wie, oh nein, da mache ich möglicherweise noch etwas kaputt. Oder deshalb, nein, das ging ja auch alles früher auch ohne Internet. Also geht es auch weiterhin ohne Internet. Und da geht es bei uns eben wirklich darum, Mehrwerte aufzuzeigen. Also keiner muss, alle können. Und dazu ist man wirklich auch nie zu alt. Und deshalb geht es darum, herauszufinden, was kann einen Mehrwert bieten und dann die sichere Nutzung natürlich anzuleiten.
Ja, die Frage, ob man da was kaputt macht und worauf man vielleicht bei der Sicherheit achten kann. Ich glaube, da gibt es ein paar einfache Regeln, die man sich auch, die wir hier in der Sendung auch gleich nochmal ein bisschen vertiefen können. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Mhm. Was sagen Sie den Menschen denn grundsätzlich? Muss man tatsächlich beim Thema Internet immer auf der Hut sein, wenn man sich irgendwie im Internet bewegt? Oder kann man das auch, ich sag mal, entspannt benutzen, selbst im Alter?
Ja, definitiv Letzteres. Wenn man bestimmte Sicherheitsregeln, wie im echten Leben, im nicht virtuellen Leben eben auch, bestimmte Sicherheitsregeln beachtet, sichere Passwörter, sichere verschlüsselte Seiten, bestimmte Dienste, Updates, also verschiedene. Es gibt wirklich reduzierte Tipps, die es ermöglichen, sicher im Internet zu surfen und den gesunden Menschenverstand immer eingeschaltet lassen und auch dort, wenn sich etwas nicht gut anfühlt, lieber nochmal hingucken beim Thema Phishing oder Scam. Da kommen
Was
wir vielleicht.
Das ist genau.
Genau.
Da kommen wir gleich auch nochmal intensiver genau. drauf. Ja, genau. Jetzt würde ich gerne noch unsere dritte Expertin hier in die Gesprächsrunde holen, Dorothee Wiegand vom Computermagazin CT. Ich habe es eben schon gesagt, ihr Hauptthema ist eigentlich die Anwendung Software für PCs und Smartphone, auch immer mit einem, ich sag mal, speziellen Blick auf die Benutzerfreundlichkeit der Programme. Und über diesen Blickwinkel sind Sie auch so ein bisschen an das Thema Online im Seniorenalter gekommen, haben Sie mir erzählt. Was sind denn die besonderen Anforderungen, die Senioren an Computer oder auch an Smartphones und Tablets haben?
Ja, ich finde, bei diesem Thema ist es so, das, was für Senioren gut ist, ist ja eigentlich für jeden Nutzer gut. Senioren brauchen es insbesondere, dass zum Beispiel eine Schaltfläche ausreichend groß ist und prominent präsentiert wird, sodass ich gleich sehe, hier geht's weiter, hier soll ich jetzt tippen oder Ja oder Nein sagen. Und dass diese zentralen Elemente auf einer Bedienoberfläche nicht versteckt sind. Das ist, macht es Senioren sehr viel leichter, aber das ist im Grunde eine Freundlichkeit jedem Nutzer gegenüber, finde ich.
Und spezielle Anforderungen, ich sag mal, an die Geräte. Es gab ja auch mal immer wieder Versuche, ich sag mal, so einen Senioren-PC oder sowas rauszubringen, der besonders benutzerfreundlich ist. Würden Sie sagen, sowas ist sinnvoll?
Ja, also ich hatte jetzt gerade bei CT mein 20-jähriges Dienstjubiläum und in diesen 20 Jahren habe ich sehr viele solche Seniorenprojekte kommen und, muss man leider sagen, gehen sehen. Vieles davon hat sich einfach nicht durchgesetzt.
War da der Markt zu klein? Ich meine, es gibt doch viele Senioren. Sollte man doch denken, eigentlich ist da viel, viel Potenzial.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass trotzdem der Markt zu klein war. Es ist ja so, wir haben gerade von den Computerkursen gehört und auch da, und das finde ich auch sinnvoll, wird ja Standard-Hard- und Software verwendet. Da wird, nehme ich einmal an, geschult auf ganz üblichen Windows-System an iPads, an Android-Geräten.
Oder, ja, stimmt.
Ja. Und das ist ja auch wichtig für helfende Familienangehörige. Dass
sie die Geräte auch selber kennen und
genau,
sich damit
dass
auskennen.
Sie kennen, insbesondere wenn der Support übers Telefon stattfindet, wenn dann der Senior verzweifelt sagt, ja, aber was ist denn jetzt da oben rechts in der Ecke? Dann muss ich diese Oberfläche sehr gut kennen, damit ich diese Frage beantworten kann. Und wenn das eine noch so gut gemeinte, spezielle Oberfläche ist, die es dem Senior leichter machen soll, dann ist das für den supportenden Familienangehörigen am anderen Ende des Telefonleitungs.
Support, sollten wir vielleicht sagen, das ist quasi die Unterstützung,
ja, genau.
Ist so ein Computerfachbegriff auch wieder.
Ja, dann ist das eben schwierig, wenn ich da helfen soll und Tipps geben soll für die Bedienung, wenn das eine Oberfläche ist, die ich selbst als jemand, der nun täglich im Büro oder daheim mit den Standardgeräten arbeitet, die ich nicht kenne. Und ich glaube, das ist ein Hauptgrund, weshalb viele dieser Geschichten sich nicht durchgesetzt haben. Mhm. Zum Teil waren auch die Preise überteuert. Zum Teil war es vielleicht, traf es auch nicht ganz die Bedürfnisse der Zielgruppe, die sich ja auch ständig ändern. Das muss man ja auch sagen. Und
Darf ich mal ganz kurz was dazu sagen?
Ja, Frau Wilms, gerne.
Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass die Senioren nicht unbedingt als, sagen wir mal, Senioren angesehen werden möchten. Und wenn sie dann mit einem Senioren-Telefon da kommen sollen, dann fühlen die sich gleich ein bisschen zurückgesetzt. Oder
ja, nicht? Zu Recht, finde ich auch. Das kann ich gut verstehen. Und das fiel mir dann auch, ich weiß noch, einmal hatte ich da so eine Oberfläche und da ging es um Chatten und dann stand da Plaudern. Plauderprogramm. Und irgendwie dachte ich, nein, das ist auch so eine Unterforderung. Das muss man nicht so verniedlichen. Man kann einfach sagen, das heißt Chat. Das ist ein englisches Wort. Das nutzt man, wenn man sich mit anderen unterhalten möchte. Und das heißt eben chatten. Das kann ja auch ein Senior lernen, sowas. Das ist ja kein Hexenwerk.
Wir haben eine erste Hörerin oder einen ersten Hörer in der Leitung. Ich habe hier keinen Namen stehen, aber herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ich lese, Sie sind von Geburt an sehbehindert. Wie nutzen Sie denn Smartphone oder vielleicht auch Tablet?
Also bei mir ist es so, hören Sie mich?
Ja, ich kann Sie sehr gut hören.
Super. Bei mir ist es so, ich, wie gesagt, von Geburt an sehbehindert und ich bin jetzt auch schon älter, aber noch berufstätig. Und bei meiner Ausbildung in meiner Jugend gab es leider diese digitalen Medien noch nicht. Das war viel extrem schwieriger, sich Dinge zu holen, Infos oder Kommunikation. Und ich habe auch mit späterem Alter angefangen, mit PC umzugehen. Damals habe ich mich ziemlich schwer getan, aber seit ich weiß nicht, darf ich den Anbieter nennen oder lieber nicht, aber es ist wichtig, dass ich ihn nenne.
Sagen Sie es kurz, ist in Ordnung.
iPhone, also Apple, die haben eine für mich, der nicht besonders technikaffin ist, aber dennoch irgendwann das auch gelernt hat, ein integriertes Voice-Over. Das heißt, im iPhone
so eine Sprachbedienung.
Ist eine Sprachbedienung integriert. Man muss es nicht extra hochladen. Und man kauft das iPhone und es gibt ja auch, man muss nicht das neueste Modell haben, dann ist es auch nicht so teuer. Man kann die einstellen, die Sprachbedienung, und dann wird man sogar, es gibt Programme, CDs, die einem unglaublich gut einführen in diese Nutzung von diesem Gerät. Und ich möchte jedem, der auch gerade blind oder sehbehindert wird im Alter, es gibt ja viele Menschen, die haben das erst später bekommen, sind damit noch nicht aufgewachsen, die ermutigen, dass sie das doch nutzen, weil das eine unglaubliche Erleichterung ist, wenn alles angesagt wird, also Mails, SMS, Google.
Das lassen Sie sich alles vorlesen?
Ich lasse mir das alles vorlesen. Und wenn ich Probleme habe, kann ich zum anderen iPhone-Nutzer gehen, ohne dass der blind oder sehbehindert ist. Der kann das Voice-Over dann bei sich an- oder ausschalten. Also man kann das wechselweise an- oder ausschalten. Und
das klingt nach einer spannenden Erfahrung. Ich muss Sie leider jetzt dann unterbrechen, weil wir gleich die Nachrichten haben. Wir gehen auf diese Punkte gleich nochmal ein. Vielen, vielen Dank nochmal für diesen spannenden Beitrag. Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: online im Seniorenalter. Keine Angst vor Smartphone und Tablet. Vor Smartphone und Laptop heißt es auch. Lesen können ist auch ganz kompliziert heute. So, meine Expertinnen und Experten sind dazu heute: Monika Wilms vom Verein Seniorennetz Süd, Katharina Kunze vom Verein Deutschland sicher im Netz und Dorothee Wiegand vom CT-Magazin. Und wir freuen uns natürlich weiter auf Ihre Fragen und Anmerkungen rund um Computer und Internet im Seniorenalter. Rufen Sie uns an. Ja, direkt vor den Nachrichten haben wir vorhin mit einer Hörerin gesprochen, die eine starke Sehbehinderung hat und deshalb mit ihrem Smartphone gerne die Sprachfunktionen benutzt. Das heißt, sich Dinge vorlesen lässt. Das ist, glaube ich, eine relativ typische Sache, Die viele Menschen betrifft, die älter werden. Frau Wilms, haben Sie mit Sehbehinderungen und Seheinschränkungen in Ihren Kursen auch häufig zu tun? Und was empfehlen Sie da?
Ja, das ist richtig. Also gerade zum Beispiel auch bei WhatsApp, dieser Messenger-Dienst, da kann man ja auch sprechen. Das betrifft vor allen Dingen die Menschen, die jetzt mit dem Tippen ein Problem haben, weil das kommt sehr häufig vor, dass auch selbst wenn man einen Stift benutzt, um eben die Buchstaben zu treffen.
Ja, man muss das ja sagen, auf dem Telefon, da hat man ja normalerweise keine Tastatur mehr, so eine richtige physische mit Tasten, sondern das ist alles virtuell auf dieser Touchscreen-Oberfläche mit der Bildschirmtastatur. Das fällt vielen Leuten etwas schwerer, ne?
Ja, und weil selbst bei einem größeren Handy auch trotzdem noch das relativ klein ist und auch mit den Fingern die älteren Menschen ja oft Probleme haben mit Arthrose oder sonst was. Und da ist die Spracheingabe eigentlich sehr, sehr wichtig und wird auch gerne benutzt von den Menschen, die eben halt auch, die nicht sehbehindert sind, aber die Probleme mit den Fingern haben.
Also vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz die Sprachfunktion. Also man kann damit natürlich zum einen tatsächlich telefonieren oder auch Videotelefonieren. Das haben wir eben schon mal ganz kurz gehört. Aber man kann auch tatsächlich kleine Sprachbotschaften abschicken.
Genau, anstatt zu schreiben, also was weiß ich, hallo, es geht mir gut, kann man einfach die Sprachnachricht einschalten und das sagen anstatt schreiben.
Und das kann man dann abhören, wenn man Zeit hat und stört vielleicht nicht so sehr wie einen Anruf, den man dann in der Sekunde annehmen muss.
Ja, danke. Natürlich, das habe ich jetzt vorausgesetzt. Also das heißt, wenn man anstatt schreiben, kann man eben auch sprechen. Und was die Augen angeht, da möchte ich noch was sagen. Auch die Schriftgröße kann man natürlich entsprechend einstellen, bei allen Geräten, auch im PC. Aber gerade beim Handy, das ja nur eine begrenzte Größe hat, ist es auch wichtig, dass man die Schriftgröße ändert oder aber auch mit einer speziellen Lupe arbeitet. Also das ist vorgesehen und das ist übrigens bei Android und bei Apple gleichermaßen vorhanden, dass man mit Lupen arbeitet, um eben noch zusätzlich die Schrift zu vergrößern.
Oder? Die Lupe ist aber jetzt nicht eine, die ich vor das Telefon halten muss, so eine richtige aus Glas oder Kunststoff, die ich dann von außen aufs Telefon halte. Das ist eine eingebaute Bildschirmlupe, oder?
Es gibt beides. Es gibt eine eingebaute Bildschirmlupe und es gibt aber auch spezielle Lupen, die man vor das Telefon quasi einklemmt und dadurch die Schrift noch etwas vergrößern kann, weil auch die Schriftgröße gibt nur zu einer bestimmten, bis zu einer bestimmten Größe kann man es einstellen. Und wenn das nicht ausreicht, kann man auch noch zusätzliche Lupen vor das Handy also draufstecken und kann dann noch zusätzlich etwas sehen.
Frau Wiegand, Sie haben ja eben schon mal gesagt, so spezielle Hardware für Senioren, das hat alles immer nicht so richtig geklappt. Und wir haben ja auch schon gehört, das kommt auch nicht immer ganz gut an. Das ist so ein bisschen wie der Seniorenteller im Restaurant. Den will auch irgendwie kaum jemand wirklich essen. Viele Betriebssysteme haben aber tatsächlich eine ganze Menge Funktionen eingebaut, um Menschen, die schlechter sehen können oder wo andere Dinge Einschränkungen sind, die unterstützen sollen. Die sind aber, glaube ich, manchmal ganz schön versteckt in den Einstellungen, oder?
Das stimmt. Das ist halt immer irgendwo in den Systemeinstellungen von Windows, von macOS oder eben auf den Smartphones von iOS oder Android. Und das wechselt auch ab und an. Und gerade bei den Android-Geräten ist es auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Mhm. Also da ja, wäre es schon gut, wenn jemand ein neues Gerät bekommt, wenn da erstmal ein Helfer sich daneben setzt und ganz in Ruhe diese Möglichkeiten mal aufruft und ausprobiert. Und dann kann eben der Nutzer, der Senior, der später mit dem Gerät glücklich werden soll, sagen, oh ja, das hilft mir, oder ach nee, das lass mal, das ist ja nichts. Und so kann man sich das ein bisschen persönlich einstellen, was an Hilfsmitteln da ist.
Was sind denn die 2, 3 wichtigsten Funktionen, die es da gibt, die Menschen unterstützen können? Wir haben ja schon die Sprachbedienung gehört und eben Bildschirmlupe. Was würden Sie sagen, sind noch vielleicht 2, 3 andere Funktionen, die da gut sind, die man sich mal angucken könnte?
Also grundsätzlich gibt es bei der Darstellung meistens 2 oder 3 Optionen, klein, mittel, groß. Und die normale Einstellung, also das, was erstmal zu sehen ist, wenn man das Gerät aus der Schachtel holt, ist für mein Empfinden häufig sehr klein. Da würde ich schon dazu raten, einfach 1, 2 Stufen größer einzustellen.
Also da wird dann Schriftgröße und auch Symbole und so weiter werden dann größer angezeigt.
Genau. Das führt dann ja auch dazu, dass die Auswahl auf einem einzelnen Bildschirm nicht mehr so riesig ist und nicht mehr so überfordert. Und man sieht einfach besser, wo man drauf tippt. Und man trifft es auch besser. Hm? So ein Stift, das hatten Sie, Frau Wilms, vorhin gesagt, finde ich auch sehr sinnvoll. Das gibt es ja mittlerweile schon als Werbegeschenk, Kugelschreiber, die hinten so einen kleinen Gumminuppel haben. Und das ist einfach auch was man eben gewöhnt ist, so einen Stift in die Hand zu nehmen, um damit präzise zu arbeiten. Also das kann auch helfen beim Tippen auf der kleinen virtuellen Tastatur.
Und da gibt es eben spezielle Smartphone-Stifte, die gar nicht viel kosten oder eben auch als Werbegeschenke verteilt werden.
Genau.
Die finden Sie auch sinnvoll.
Genau. Dann gibt es auch für Smartphones auch wieder von anderen Herstellern ja vereinfachte Oberflächen. Das sind sogenannte Launcher heißen die, das kann man kaufen und auf das Smartphone aufspielen. Da haben wir wieder das Problem, dann ist es nicht das Typische, das Normale. Das würde ich nicht unbedingt empfehlen.
Also wenn ich dann als Angehöriger wieder helfen will, dann habe ich wieder das Problem, ich muss mich da erst wieder einschätzen.
Ja, stimmt, du hast ja diese komische Oberfläche. Genau. Was aber empfohlen wird durchaus, das ist von dem Hersteller Samsung der sogenannte einfache Modus. Das ist auch etwas, was ich eben wieder in den Einstellungen von einem Samsung-Android-Gerät mir aussuchen kann und einstellen kann. Kann man auch ganz leicht wieder abschalten, wenn man es dann doch nicht so alltagstauglich findet. Und das ist etwas, was auch ja tiefer in das System des Gerätes verankert ist und in vielen Fällen durchaus helfen kann.
Okay. Das, Frau Wilms, Sie möchten noch was ergänzen? Oder?
Nein, vollkommen korrekt.
Frau Kunze.
Genau, ich würde gerne noch ergänzen, was wir auch oft empfehlen ist, bei vorinstallierten Geräten die Apps, die man nicht benötigt, einfach zu löschen. Auch das reduziert natürlich die Oberfläche enorm. Und häufig haben auch viele Menschen, denen wir begegnen, Apps auf ihren Geräten, die sie gar nicht benötigen, von denen sie nicht wissen, wozu die sind, was sie für einen Mehrwert davon haben. Und insofern raten wir dazu, wirklich zu gucken, brauche ich das natürlich auch unter Anleitung oder kann ich die einfach löschen und gegebenenfalls dann neu herunterladen, falls ich sie dann doch später nochmal benötige.
Ist das gut oder kann das weg?
Da muss ich kurz eingreifen.
Frau Wilms, okay, ganz kurz.
Weil gerade die vielen vorinstallierten Apps lassen sich oft gar nicht deinstallieren, die können sie nur deaktivieren und das heißt, dann bleibt das Bildchen trotzdem.
Da muss man
schon ein bisschen gucken, das wollte ich nur dazu sagen.
Gut, wir haben eine Hörerin oder einen Hörer in der Leitung, ich habe hier leider keinen Namen, also herzlich willkommen beim Marktplatz. Was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Guten Morgen, ich habe mit großer Bestaunen dieses Thema gehört. Mich interessiert es sehr. Ich bin 60 plus, bin in kein Seniorenheim, bin auch brillentechnisch super gut unterwegs. Mein Anliegen ist es, wo finde ich konkret diese Kurse, die angeboten werden, um wirklich uns analoge Menschen auf digital umzuprogrammieren. Ich soll meine Steuererklärung per digital machen. Mein Sohn musste mir jetzt einen Flug buchen. Das sind doch alles Hilfen. Ich möchte es gerne selbst erlernen. Ich weiß nicht.
Ja, nachvollziehbar.
Ich habe im Internet noch einmal gelesen und ich muss wirklich sagen, ich bin sauer, wenn ich das immer so höre. Ja, dann setz sich mal da jemand hin. Hallo? Bitteschön.
Sie haben gerade die Steuererklärung angesprochen. Das ist ja momentan auch ein ganz großes Thema mit der Grundsteuer. Sind Sie davon betroffen? Die muss ja auch online jetzt zwingend abgegeben werden.
Ja, aber das kann ich nicht. Ich mache das wirklich und das ist mein Ärgernis. Gerade Wir sind ja nicht dumm, wir wollen es ja machen. Aber so wie die Anleitung ausfällt, ist es mir nicht möglich.
Ja.
Also ich verstehe das nicht. Ja, und wenn man Angehörige hat, die fliegen ein und sagen, ach, ich buche dir mal den Flug selber, dann geht das schneller. Ich musste mich einchecken. Dann wurde ich eingecheckt von meinem Sohn, der hat mir das dann wieder per WhatsApp zugemacht. Und ich möchte konkret wissen, wo bitteschön kann ich mich hinwenden, ohne in ein Seniorenheim zu wohnen. Vielleicht ist das, ich weiß es nicht.
Nachvollziehbar, völlig nachvollziehbare Frage. Gebe ich doch vielleicht zuerst mal an Frau Wilms. Ich meine, Sie geben solche Kurse. Ihr Verein ist natürlich ein Ansprechpartner, der ist, glaube ich, vor allem im bayerischen Raum
in
München aktiv. Aber Sie sind, glaube ich, auch vernetzt mit anderen Vereinen. Wo finde ich solche Anlaufstellen?
Das ist eine sehr wichtige und gute Frage. Darf ich mal fragen, in welchem Bereich Sie wohnen?
Berlin-Mitte.
Also grundsätzlich, die größeren Städte haben spezielle auf der Webseite kann man
Nein, ich habe schon mal im Internet nachgeschaut. Also das, was so hier so alles so nett runterkommt, Apps löschen, Apps das machen, ja hallo, ich kann es nicht. Ich gehe auf Arbeit, da haben wir eine gute IT-Stelle, aber ich persönlich brauche wirklich jemand oder eine Gruppe, wo wir das austesten können. Und ich habe im Internet nachgeguckt, es ist sehr verworren und wenn man dann dahinter ist, läuft man ins Leere.
Ja, vielleicht an Frau Kunze vom Projekt Digitaler Engel nochmal die Frage, was würden Sie denn der Hörerin empfehlen, wo kann man sich orientieren, wo findet man Anlaufstellen?
Genau, also es gibt natürlich, wenn man jetzt im städtischen Raum wohnt, gibt es natürlich die klassischen Volkshochschulen, die ja auch Kurse anbieten. Ansonsten würde ich auch immer nach dem Begriff Internet Seniorengruppen suchen. Viele Kommunen haben da etwas, viele Vereine, das findet man lokal. Es gibt die Digital-Kompass-Standorte, die älteren Menschen zu bestimmten Diensten unterstützen. Sie können auch die Baxo-Servicestelle anrufen. Die haben eine Hotline. Die schauen in ihrer Datenbank. Digitalpakt Alter, da gibt es viele Internet-Erfahrungsorte. Also dort bekommen Sie dann Adressen, die hoffentlich dann in Ihrer Nähe sind. Weil es gibt sehr viele Initiativen, die ganz konkrete Hilfestellung leisten und natürlich nicht zuletzt auch der Digitale Engel.
Ja, aber es ist tatsächlich nicht immer ganz leicht und ich könnte mir vorstellen, gerade im ländlichen Bereich wird es dann auch schwieriger. Wir können Ihnen jetzt natürlich hier keinen Kurs konkret vermitteln, aber wie gesagt, also ich glaube, Volkshochschulen sind immer ein guter Anlaufpunkt, war gerade genannt worden und ansonsten wirklich speziell nochmal
die Kommunen anrufen.
Bei den Kommunen fragen oder auch bei Google suchen, speziell nach Senioren-Internetkurse in Berlin, also mit dem Ort, diese drei Begriffe eingeben, das könnte vielleicht schon weiterhelfen.
Also, man möchte nicht seine Verwandtschaft so sehr nerven.
Das ist völlig, völlig nachvollziehbar. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und wir haben einen weiteren Hörer oder eine weitere Hörerin im Telefon. Hallo, was ist herzlich willkommen im Marktplatz. Was ist Ihre Frage oder Anmerkung?
Jetzt bin ich am Apparat.
Ah, Herr Nowak, jetzt sehe ich hier auch einen Namen. Herr Nowak, ja. was ist Ihre Frage oder Anmerkung?
Die Damen und Herren, die wir jetzt die Sendung moderieren, die verwenden auch immer Ausdrücke, Fachausdrücke, mit denen ich bin also 84, ich habe kein Internet, ich habe gar keine Ahnung davon. Mhm. Und diese Begriffe, was jetzt App ist und WhatsApp, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Vielleicht ist die Sendung für mich auch nicht die richtige. Wahrscheinlich müsste ich also schon ein Gerät haben oder mich damit beschäftigt haben.
Ja, das ist tatsächlich, da muss ich mich dann entschuldigen, ich bin ja hier der Moderator. Das ist nicht immer ganz einfach, über so ein technisches Thema zu sprechen und jeden Begriff komplett zu erklären.
Ja.
Aber wir versuchen es einfach mal. Haben Sie eine konkrete Frage, die wir Ihnen vielleicht beantworten könnten?
Wäre nur die Frage, dass solche Fachbegriffe vielleicht auch mal erklärt werden, was das bedeutet. Mhm. Also zum Beispiel jetzt wurde oft der Begriff App verwendet. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ist eine App. Man sieht das vielleicht manchmal, aber ich weiß nicht, was das ist, nicht wahr?
Ja.
Also ich muss also praktisch so ein Gerät schon haben oder ich muss mich damit beschäftigt haben, damit ich mit solchen Begriffen überhaupt umgehen kann. Und wo kann ich eben erfahren, was diese Begriffe bedeuten? Gibt es da irgendwelche Literatur oder wie kommt man da dran?
Ja, vielleicht nochmal an Frau Kunze vom Projekt Digitaler Engel. Was würden Sie denn da, also zum einen können Sie ganz kurz erklären, was ist eine App und was ist aus Ihrer Sicht ein guter Einstieg, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte?
Mhm, gerne. Also eine App ist eine Kurzform des Wortes Applikation, Application. Und eine Applikation kann man sich wirklich aus dem Analogen auch vorstellen. Ich habe einen Pullover an und ich mache mir eine Brosche drauf. Das ist eine Applikation auf meinem Pulli und so ist das auch auf meinem internetfähigen Gerät. Das ist entweder ein Smartphone, ein Telefon, das ins Internet gehen kann, wo ich ein kleines Programm habe, eine Applikation, also eine App, die dann wiederum einen bestimmten Dienst für mich ausführt. Also eine Telefon-App, eine Telefonanwendung. Eine WhatsApp ist zum Beispiel ein Kurznachrichtendienst. Das ist sowas wie früher hieß es, als es noch keine Smartphones gab, also klugen Telefone, ist es ja auch übersetzt. Hieß es SMS, Short Message System. Das sind kurze Nachrichten, die ich über eine bestimmte Applikation, also über ein bestimmtes kleines Programm auf meinem Telefon ausführen kann. Und da gibt es für viele Dienste Applikationen, die man sich herunterladen muss, um sie zu nutzen.
Also vielleicht als erste kleine Orientierung das. Und wir haben ja eben schon mal ganz kurz eben über Computer-Seniorenkurse gesprochen. Da gibt es tatsächlich einige Angebote. Wenn Sie da Interesse haben, können Sie sich beispielsweise vielleicht eben bei Ihrer Volkshochschule mal melden. Das sind Dinge, die durchaus spannend sein können. Aber vielen Dank auf jeden Fall für die Mahnung, dass wir hier im Zweifelsfall auch ein paar Begriffe im Zweifelsfall immer mal wieder erklären.
Darf ich noch eine Anmerkung machen?
Ja, bitte.
Ich hab mir vor 6 Jahren ungefähr ein Handy gekauft. Das heißt also ein Telefon, wenn ich im Auto unterwegs bin, damit ich also von unterwegs auch, wenn mir was passiert, mich irgendwo bemerkbar machen kann, Hilfe anholen kann. Ja. Aber wenn ich den Begriff Handy verwende heutzutage, das ist also, die Leute sagen immer, das ist kein Handy, was du hast. Das ist also ein schnurloses Telefon. Unter Handy verstehen die heute was ganz anderes.
Tja, heute verstehen die meisten Leute darunter tatsächlich ein Smartphone. Ja, also so. Ja, also vielen Dank für Ihren Anruf und die Anmerkungen. Wir merken, da sind durchaus ganz unterschiedliche Vorerfahrungen bei den einzelnen Nutzern vorhanden. Kommen wir vielleicht nochmal zu der Frage, wie man eigentlich einsteigt. Wir haben jetzt gerade über Computerkurse gesprochen. Mit was für Technik steigt man denn in der Regel ein? Frau Wiegand, was würden Sie denn empfehlen was würden Sie denn sagen, für wen eignet sich im Zweifelsfall zum Einstieg ein Smartphone und wer sollte vielleicht doch lieber einen Laptop oder einen PC haben, wo man eine richtige Tastatur und einen Bildschirm hat?
Ja, ich glaube, das kommt einfach sehr stark auf die Vorkenntnisse des Seniors an, der da beglückt werden soll. Also wenn das jemand ist, der im Beruf bisher auch schon PCs genutzt hat für Buchführung oder Textbearbeitung oder all diese Bürotätigkeiten und der gut an der Tastatur ist und darauf auch Wert legt und vielleicht 10 Finger blind tippen kann und vielleicht auch jetzt im Ruhestand Texte erstellen möchte, dann denke ich, sollte es auf jeden Fall ein Rechner sein. Und dann ist eben die Frage, PC oder Laptop. Mhm. Und da muss man natürlich sagen, klar, der Laptop, dadurch, dass die Technik kompakter in diesem tragbaren Gerät eingebaut ist, dass alle Komponenten, die da drin stecken, eine kleine Bauweise haben und auch die Lüftung schwieriger ist in so einem kompakten Laptop, ist das alles etwas teurer. Das heißt, ich bekomme dieselbe technische Leistung, die ich bei einem PC, sagen wir, für 600 Euro habe, als Laptop erst teurer. Da muss ich etwas mehr bezahlen.
Mhm. Das aber hat aber trotzdem, durchaus einen Vorteil.
Ich würde trotzdem zu einem Laptop raten, denn da ist dann in der Regel schon eine richtig gute Kamera eingebaut. Wir wissen auch, die kann man abkleben, wenn man das möchte. Aber die ist natürlich ganz wichtig für Videotelefonate. Mhm. Und mit so einem Laptop, da brauche ich dann nur noch einen schönen Kopfhörer, so ein Headset mit einem Mikro davor am besten. Und dann kann ich wirklich ganz toll mit meinen Lieben, ganz egal, in aller Welt telefonieren. Das ist bei einem PC, der unter dem Schreibtisch steht, schwieriger.
Ja, da muss man einfach viel mehr Komponenten. Man braucht dann zusätzliche Lautsprecher, man braucht die kleine Webcam, die kleine Kamera noch dazu und so weiter. Ja. Und was hat aus welcher Sicht hat dann ein Smartphone oder vielleicht auch ein Tablet? Was sind da die wichtigen Vorteile? Also für wen ist das ein guter Einstieg?
Wenn jetzt jemand ganz neu einsteigt mit der IT und mit der Internetnutzung, dann ist natürlich das gesamte Bedienkonzept, das ich bei so einem Mobilgerät habe, wo ich einfach mit dem Finger oder auch mit dem Stift direkt auf den Bildschirm tippe, direkt auf das tippe, was ich möchte, was ich starten möchte, was ich vergrößern möchte, was ich tun möchte. Das ist natürlich eigentlich ein viel direkteres Bedienkonzept als am Rechner, wo ich eine Maus habe, und etwas, die Tastatur habe.
Etwas intuitiver, natürlicher irgendwie.
Für jemand, der sein Leben lang mit dem PC beruflich zu tun hatte, ist das fremd. Aber für jemand, der ganz neu einsteigt, ist das eigentlich natürlich der naheliegendere, der einfachere Zugang.
Und da kann man dann eben Programme wie WhatsApp oder Ähnliches ganz einfach mit benutzen, um im Kontakt mit der Familie zu bleiben.
Wir haben jetzt viel über Smartphones gesprochen. Ich möchte mal eine Lanze brechen für Tablets, die einen SIM-Karten-Slot haben.
SIM-Karte, das ist quasi, damit ich damit telefonieren kann, diese kleine Karte, die man da reinschiebt.
Richtig. Also wenn ich ein Tablet zu Hause benutze, dann würde es sich ja in das Netz zu Hause einwählen, in das WLAN. Dann bräuchte ich das nicht. Aber wenn ich eine solche SIM-Karte in meinem Tablet habe, dann kann ich es eben auch mit auf Reisen nehmen und unterwegs auch ins Internet gehen damit. Und viele von den Kommunikationsprogrammen, über die wir jetzt gesprochen haben, lassen sich auch auf einem solchen Tablet installieren. Und dann ist eben alles ein bisschen größer. Ich kann das besser in beiden Händen halten. Die ganzen Bedienelemente sind etwas größer. Ich habe einfach ein bisschen mehr Fläche, auf der ich mich da bewege.
Eigentlich ist es tatsächlich von der Funktion her eigentlich ein sehr, sehr großes Smartphone eigentlich.
Ganz genau,
ne?
So ist es.
Und tatsächlich funktionieren da die gleichen Programme drauf. Also fast alle, also manche funktionieren nicht auf dem Tablet. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein guter Hinweis. Ja, Frau Wilms, würden Sie da vielleicht an der Stelle noch was ergänzen wollen? Sie gehen ja auch einkaufen, glaube ich, mit Ihren Teilnehmern manchmal.
Das ist richtig. Also das ist vollkommen richtig erkannt. Ich würde auch, wenn für Neueinsteiger, würde ich unbedingt ein Tablet nehmen und gar nicht mehr einen Laptop, weil nur die, wie Sie schon richtig gesagt haben, die viel schreiben, die, was weiß ich, ihre Lebensgeschichte aufschreiben möchten, die kleine Geschichten schreiben. Für Leute, die viel schreiben, dafür lohnt sich ein Laptop. Und aber für die Leute, die nur im Internet was bestellen wollen, die mal nachgucken möchten, die am Abend kommt die Nachrichten, dann heißt es ja immer, bitte schauen Sie da und da, da kriegen Sie mehr Informationen.
Ja.
Dafür ist ein Tablet, was auf dem Wohnzimmertisch liegt, geradezu ideal. Das Einzige, was schlechter ist, ist, dass es zu groß ist für eine kleine Handtasche, um damit auch zu telefonieren von unterwegs. Aber das ist eigentlich der einzige Nachteil, dass es zu groß ist zum Telefonieren.
Wunderbar, wunderbar. Auf die passenden Geräte zum Einstieg gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Unser Thema heute im Marktplatz online im Seniorenalter. Keine Angst vor Smartphones und Laptop und offenbar auch keine Angst vor dem Tablet-Computer. Wir melden uns nach den Nachrichten wieder. Und es geht weiter mit dem Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute online im Seniorenalter. Keine Angst vor Smartphone und Laptop. Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute Monika Wilms vom Verein Seniorennet Süd, Katharina Kunze vom Verein Deutschland sicher im Netz und Dorothee Wiegand vom CT-Magazin. Und mein Name ist Stefan Römermann. Vor den Nachrichten haben wir darüber gesprochen, welche Geräte sich gut für den Einstieg eignen, also ob man vielleicht doch lieber auf ein Smartphone oder ein Tablet-Computer gehen sollte oder ob man sich einen Laptop zum Einstieg kaufen sollte. Frau Wilms, lassen Sie uns da noch mal kurz bei bleiben. Muss es denn eigentlich immer ein neues Gerät und muss es vor allem immer ein besonders gutes, schnelles, tolles Gerät sein? Oder worauf kommt es da vor allem an, wenn Sie für Senioren Geräte kaufen?
Das ist eine sehr gute Frage. Nein, es muss keineswegs ein teures Gerät sein und es muss auch nicht ein super duper mit allem ausgestattetes Gerät sein. Wichtig ist, dass es eine gute Kamera hat, dass es groß genug ist für denjenigen, der das haben möchte, und dass es, ja, wie soll man sagen, eigentlich haben heute alle Geräte, egal ob von Apple oder von Android, die Standardfunktionen reichen völlig aus für den Otto-Normalverbraucher und für die Senioren. Die voreingestellten Apps sind auch eigentlich alle vorhanden, die wichtigsten zumindest, die man braucht. Und deswegen, man muss nicht das Teuerste nehmen. Und es gibt auch einige mittlerweile, die gebraucht verkauft werden, also die quasi leer gemacht werden oder von dem Vorherbesitzer entsprechend natürlich alle Daten gelöscht sind.
Also da gibt es ja auch tatsächlich jetzt Händler, die sich darauf spezialisiert haben, Gebrauchtgeräte zu verkaufen. Das meinen Sie, glaube ich.
Genau.
Und
kann man durchaus auch nehmen. Und speziell für den Einstieg natürlich, weil da braucht man nicht so komplizierte Sachen. Man muss erstmal die Grundsachen lernen. Und dafür reichen auch Geräte, die also wirklich die Grundvoraussetzungen haben. Und das, ich sage immer, das einzig wirklich Wichtige ist der Telefonspeicher. Der Telefonspeicher muss groß genug sein.
Und dass man genug Fotos drauf speichern kann,
genug Programme. Und hier würde ich nach heutigem Stand kein Gerät kaufen, was unter 64 Gigabyte, muss man sich nicht merken, nur dass man es aufgeschrieben hat, 64 GB, Gustav Bertha, das muss man beim Kauf berücksichtigen.
Das sollten Sie mindestens
das
haben.
Das muss man haben. Und alles andere spielt wirklich gar nicht so eine wichtige Rolle.
Frau Wiegand, wollen Sie da vielleicht ganz kurz noch irgendeinen Punkt ergänzen, der Ihnen wichtig wäre?
Ja, also ich denke, grundsätzlich stimme ich völlig zu, was die Mobilgeräte betrifft. Wenn man jetzt mal kurz über einen Laptop spricht, da kommt es natürlich schon ein bisschen drauf an, was möchte derjenige damit machen. Internet braucht überhaupt keine Ressourcen jetzt, also oder anders. Also jedes Gerät, was man kauft, auch wenn es ein Einsteigergerät ist und etwas schwachbrüstig, würde zum Surfen vollkommen ausreichen. Dasselbe gilt für Texte, die ich schreibe. Bei einer komplizierten Bildbearbeitung oder gar bei Videoschnitt sieht es dann schon wieder anders aus. Da brauche ich dann schon ein bisschen einen etwas stärkeren Rechner.
Ja, da sollte man dann im Zweifelsfall einfach mal mit jemandem darüber reden, was man wirklich mit
ganz
dem Gerät
genau
machen will.
Auf jeden Fall bei dem Kauf dazu sagen, wozu es genutzt werden soll. Mhm. Das fände ich wichtig. Und dann ist natürlich so, also ich bin auch ein großer Fan von diesen Gebrauchtgeräten. Da gibt es ja Händler, die zum Beispiel Geräte aus der Wirtschaft aufkaufen, wo manchmal routinemäßig jedes Jahr ein neues Gerät an die Mitarbeiter ausgegeben wird. Das heißt, das ist ein High-End-Gerät, also ein richtig gutes Gerät, was nur ein Jahr alt ist. Wenn das dann nochmal schön sauber gemacht wird und wieder auf den neuesten, besten Stand gesetzt wird, dann ist da gar nichts dagegen zu sagen. Und diese Geräte haben auch eine Garantie und können ganz normal einige Jahre lang verwendet werden.
Also das ist vielleicht, ja?
Ich würde andererseits dazu raten, dass man ein bisschen zukunftsfähig bleibt. Dass man,
also nicht zu altes Gerät wahrscheinlich
kaufen. Ganz genau, denn früher oder später wird dann irgendwann keine aktuelle Betriebssystem-Software mehr darauf laufen können. Und dann wird es aus Sicherheitsgründen schwierig. Und wenn sich dann ein älterer Mensch an dieses Gerät gewöhnt hat und muss sich dann umstellen, weil es keine Updates mehr gibt, das ist dann auch blöd.
Ja, Updates ist ein Stichwort, das müssen wir gleich unbedingt nochmal vertiefen. Ich würde aber ganz gerne unsere Hörerin Frau Blatt kurz in die Sendung holen. Sie wartet schon eine ganze Weile in der Leitung. Liebe Frau Blatt, hallo, schön, dass Sie angerufen haben. Sie haben auch eine Frage oder eine Anmerkung zum Thema Sicherheit, glaube ich.
Ja. Mir geht es um die Nachrichtenkommunikation, die ja für ältere Menschen auch eine ganz wichtige Bedeutung hat. In dem Zusammenhang höre ich immer wieder einen Dienst mit W am Anfang, nicht Signal oder Threema, was mich sehr wundert. Eigentlich sollten Dienste, die sicher sind als Kommunikationsprogramm oder eben Messenger-Dienst, in erster Linie benannt werden und dann vielleicht auch das zu erwähnen, dass es eben auch das gibt, okay, aber nicht immer als allererstes.
Okay.
Sogar der ältere Mann von vorhin im Alter von 84 hat das als erstes genannt, obwohl er ja offensichtlich noch völlig neu in diesen Medien ist.
Ja. Ist eine spannende Anmerkung. Frau Blatt, vielen Dank für Ihren Anruf. Der Dienst mit W, damit ist ganz offensichtlich WhatsApp gemeint. Ich glaube, wir können den Namen hier nennen. Es ist einfach der Marktführer. Er hat einfach ganz, ganz viele Kunden. Frau Wiegand, vielleicht ganz kurz an Sie die Frage. Das kommt immer wieder, der Vorwurf, das ist ein unsicherer Dienst und datenschutztechnisch sind da tatsächlich einige Dinge sehr fragwürdig. Alternativen gibt es. Können die das Gleiche und warum sind die besser oder schlechter?
Ich finde diesen Hinweis absolut hervorragend.
Ja.
Großes
ja.
Kompliment unbedingt an die Hörerin. Sie hat vollkommen recht. Es ist mit diesen Messengern einfach das Problem, dass man sie ja ausschließlich dafür nutzt, mit anderen in Kontakt zu sein. Und wenn ich jetzt mit meiner besten Freundin in Kontakt sein möchte und die nutzt nun einmal WhatsApp, weil sie sich dafür eben entschieden hat oder vielleicht auch nur, weil der Enkel es ihr empfohlen und aufgespielt hat. Ja, was habe ich für Alternativen? Dann muss ich diesen Messenger, diesen Nachrichtendienst auf meinem Handy haben. Und natürlich gibt es sicherere Alternativen. Die Dame hat es eben auch genannt, Signal zum Beispiel oder Threema.
Die können aber prinzipiell genau das Gleiche, kann man so Pi mal Daumen sagen.
Ja.
Also das, was für den normalen Nutzer, kann man sagen, das ist eigentlich das gleiche Programm vom Prinzip her, aber setzt
Funktionen
ein bisschen stärker auf
richtig
Datenschutz.
Ja, und die würde ich auch vorziehen und empfehlen. Die nutze ich selbst auch gern. Nur man kann eben damit dann nur die Leute erreichen, die das wiederum auf ihrem Gerät auch installiert haben.
Da muss man dann also seine Familie oder seine Freunde überzeugen, dass sie das auch benutzen.
Ja.
Missionieren. Ja, das kommt auch nicht immer so gut an. Ja, so viel vielleicht zu dem Thema. Vielen Dank nochmal für die wichtige Anmerkung, Frau Blatt. Und nochmal ein Plädoyer, auch Signal oder Threema zu benutzen. Man kann die auch parallel installieren. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Also man muss nicht den einen löschen, und damit man Signal oder Threema nutzen kann. Ja, zu mir ins Studio gekommen ist mein Kollege Thomas Meinhardt, der für uns die Hörerfragen im Blick hat. Und da geht es auch ganz viel um das Thema Sicherheit, glaube ich, ne?
Um das Thema Datensicherheit. Wenn ich mit Behörden kommuniziere, dann erwarte ich natürlich, dass der Datenschutz da eine große Rolle spielt. Viele öffentliche Behörden achten da auch drauf, aber manche doch eben nicht so sehr. Und da sind dann auch schon mal ungesicherte Übertragungswege. Das bemängelt ein Hörer im Anruf aus Hamburg. Mhm. Und Frage nun, wie achtet man im Umgang mit Behörden auf Datenschutz, aber natürlich nicht nur mit Behörden?
Mhm. Ja, vielleicht die Frage an Frau Kunze von Deutschland sicher im Netz. Frau Kunze, wie kann ich denn eigentlich erkennen, ob ich eine sichere Datenverbindung habe, wenn ich im Internetbrowser unterwegs bin?
Also was wichtig ist, ist auf das kleine Schloss in der Zeile, in der sogenannten Browserzeile, das sind ja die gängigen Browser, sind Mozilla Firefox oder Google Chrome, verschiedene, wo die Internetadressen eingegeben werden, dass dort ein Schloss erscheint. Dann surfe ich, also bewege ich mich auf einer sicheren Internetseite. Das ist die Kurzform HTTPS und dass ein S dahinter steht, ist sehr wichtig, denn das sind sichere Internetseiten.
Das steht für Sicherheit bzw. für Secure auf Englisch.
Genau.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil das Thema Updates ja auch zwischendurch jetzt hier schon mal ein paar Mal gefallen ist. Updates, das sind Aktualisierungen von der Software, vom Betriebssystem, was quasi, also das Telefon wird irgendwie auf dem laufenden Stand gehalten. Warum ist das so wichtig, Frau Kunze?
Das ist wichtig, weil zunehmend die Dienste sich verändern und Sicherheitslücken erkannt und geschlossen werden. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, regelmäßige Updates zuzulassen, im Hintergrund laufen zu lassen. Also Updates ist eines der wichtigsten Sicherheitsregeln, die wir empfehlen als digitale Engel und zu denen wir sagen, Updates sind ein großer Baustein zum sicheren Surfen im Internet.
Viele Nutzer fühlen sich ja auch manchmal so ein bisschen genervt davon, wenn dann der Computer erinnert, ich muss jetzt wieder Updates installieren und da muss ich das Telefon neu hochstarten. Da da sind sie auf jeden Fall dafür, dass man das nicht aufschiebt oder nicht zumindest nicht zu lange aufschiebt, wenn ich sie richtig verstanden habe, oder?
Richtig.
Warum?
Man sollte das nicht zu lange aufschieben, weil, wie gesagt, diese Sicherheitslücken, die werden erkannt, die werden geschlossen und dadurch muss sich das System, mit dem man arbeitet, aktualisieren. Also um diese Sicherheitslücken zu schließen, muss sich das System aktualisieren, weil Sicherheitslücken werden immer wieder neu erkannt. Dadurch, dass sich die Gefahren im Internet eben auch immer wieder anpassen, muss ich sozusagen auch da immer diese Sicherheitslücken über Aktualisierungen schließen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese Anmerkung. Thomas, was gab es noch für Fragen?
Ja, eine Anmerkung. Wir hatten vorhin schon das Voice-Over bei...
Also die Sprachbedienung.
Die Sprachbedienung bei Apple-Smartphones, Android-Smartphones. Da gibt es auch ein Programm, da weist Frau Kunz aus Berlin hin. Das heißt TalkBack. Mhm. Ist das ein gutes Programm, ein gutes Hilfsprogramm?
Frau Wiegand, können Sie da eventuell was zu sagen? Oder?
Da muss ich leider passen. Das habe ich noch nicht ausprobiert.
Zu dem ganz konkreten Programm, Frau Wilms?
Ja.
Ja, haben Sie Erfahrungen damit?
Ich habe zumindest bei einer Dame, die bei uns im Kurs ist, die auch das sehr stark benutzt. Und das funktioniert ohne weiteres. Man muss allerdings natürlich dann in den Einstellungen das entsprechend einstellen. Und für Leute, die jetzt sagen, wenn man nicht sehbehindert sind, ist es manchmal ein bisschen nervig. Also das verändert doch die Ansicht auch. Wie gesagt, es funktioniert auf jeden Fall. Es ist vorinstalliert, TalkBack, und kann man unter Einstellungen entsprechend auch einstellen.
Okay, guter Hinweis.
Dann gibt es noch ein drittes Telefon, Smartphone, das Fairphone, das wird jetzt auch...
Das ist ein fair produziertes Smartphone, also will heißen, da wird dann darauf geachtet, dass die Arbeitsbedingungen vorbildlich sind und im Zweifelsfall auch die Rohstoffe gut produziert worden sind, ja, ohne Umweltbelastung.
Und damit kommt ein neues System ins Spiel, nämlich Linux. Können wir das noch kurz erklären?
Frau Wiegand, vielleicht ganz kurz, was hat es damit auf sich mit Linux und dem Fairphone?
Also das, da erwischen Sie mich jetzt auch auf dem falschen Fuß. Meiner Ansicht nach ist das Fairphone auch ein Android-System.
Also war das nicht ganz richtig von der Hörerin. Und Linux gibt es natürlich auch als Computersystem, ist aber wahrscheinlich für Anfänger und Einsteiger nicht so sehr zu empfehlen, weil man da sehr viel dann doch selber installieren muss. Richtig?
Ja, würde ich auch nicht für Anfänger empfehlen.
Gut, dann haben wir eine Frage von Martin Jürgens. Er sagt, ich möchte gerne meiner 80-jährigen Mutter ein Handy schenken und dass ich per Fernwartung auch bedienen kann. Fernwartung ist ja vielleicht auch dann für den Computer ein Stichwort, dass sozusagen das Familienmitglied, was richtig gut ist, fit ist, dann der älteren Generation per Fernwartung helfen kann.
Also quasi eine Fernsteuerung. Die Oma sitzt zu Hause in ihrer Wohnung und ein Angehöriger kann dann von sich aus sich auf den Computer schalten oder auch auf das Smartphone. Frau Wiegand, können Sie da eventuell ein, zwei Sätze dazu sagen? Wie funktioniert das und ist das was Praktisches und Sinnvolles?
Ja, also praktisch ist das, das funktioniert gut und sinnvoll ist es im Fall von Problemen natürlich auch, dem Angehörigen, der ein bisschen weiter weg wohnt, schnell wieder so weiterzuhelfen, dass er wieder arbeiten kann. Die Software, die dafür häufig zum Einsatz kommt, ist TeamViewer.
Ja.
Das ist ein Programm, das also auch in Firmen viel genutzt wird. Da ist es dann kostenpflichtig, aber für die private Nutzung ist es kostenlos einsetzbar. Mhm. Das läuft so, dass ich mir als unterstützender Angehöriger zunächst mal eine TeamViewer-Software auf meinem Gerät einrichte und dann sollte, also das grundsätzlich kann man das nutzen für Windows und macOS, also für PCs, aber auch für Android und iOS. Es hat angefangen auf den PCs. Mittlerweile gibt es auch diese Versionen für die Mobilgeräte. Mhm. Und dann gibt es eine Quick Support App. Da kann ich
für die schnelle Hilfe,
da kann ich dem anderen einfach einen Link schicken, vielleicht in einer Mail. Da muss dann derjenige nur auf diesen Link klicken und dann installiert sich das Nötige an Software auf dem eigenen Gerät und dann kann die Hilfe losgehen. Mhm. Ich finde aber wichtig, dass man wirklich sagt, das ist halt für einen Notfall, wenn da irgendwie was sich verstellt hat, verrutscht ist. Es ist natürlich irgendwie auch eine gewisse Bevormundung. Also es ist nichts, wobei jetzt derjenige, dessen Gerät repariert wird, sagen wir mal, etwas lernen kann.
Ja.
Das ist für den Notfall eine super Lösung, TeamViewer, aber es ersetzt keinen Kurs oder mal so eine Stunde Nachhilfe.
Kann ich da mal ganz kurz eingrätschen?
Ja,
das bitte. Benutze ich zum Beispiel für viele unserer Mitglieder vom Seniorennet relativ häufig sogar, auch zum Lernen. Das heißt, der andere, der jetzt gerade während Corona, gab es ja ganz viele Online-Möglichkeiten und das haben wir auch natürlich gelernt, erstmal geübt. Aber ich mache damit auch Einzelunterricht. Wichtig ist noch zu erwähnen.
Man kann damit vielleicht dann tatsächlich, sollte man kurz sagen, Sie können sehen, was auf dem Computer des anderen, Ihres Klienten, sage ich jetzt mal, passiert und umgekehrt kann der sehen, was Sie dort tun. Also er kann sehen, wenn Sie die Mauszeiger bewegen oder ähnliches. Das ist tatsächlich ganz, ganz transparent an der Stelle auch. So, ich habe Sie unterbrochen.
Ja, also das heißt, ich sitze am Computer zu Hause, weil der halt ein bisschen größer ist und sehe, das Mitglied jetzt auch sieht und dann sage ich so, und jetzt drücken mal da drauf und jetzt siehst du das und das und kannst du das mal drücken. Also man muss dann schon natürlich Anweisungen geben, aber man kann damit sogar auch lernen. Aber grundsätzlich ist es natürlich gedacht für den Notfall, das ist schon
okay. Vielleicht sollten wir in dem Punkt auch noch ganz kurz eingreifen. Diese Fernsteuerungsfunktionen werden ja auch durchaus benutzt von Online-Betrügern. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Mhm. Frau Kunze, das ist ja, es gibt momentan immer wieder Fälle, dass Leute angeblich von Microsoft angerufen werden, dass es irgendein Problem mit ihrem Computer gäbe. Können Sie vielleicht, ohne zu weit auszuholen, ganz kurz erklären, was ist das für eine seltsame Betrugsmasche und wo sollten bei mir alle Warnsignale angehen?
Ja, also das sind verschiedene Namen, die diese Betrugsmaschen tragen, von Phishing bis Scam etc. Das muss man nicht alles erklären, aber beim Phishing ist es zum Beispiel so, dass Passwörter abgefischt werden. Bei Scam ist es so, es werden Anrufe getätigt. Jemand gibt sich als eine Unterstützung aus oder gibt sich aus als ein Mitarbeiter einer Bank, der Computerunterstützung, des sogenannten Supports, und sagt, bitte geben Sie dringend Ihr Passwort an mich oder drücken Sie diesen Link, um eine Aktualisierung zu tätigen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie wichtig Aktualisierungen sind, aber dann bitte auch immer aus der sicheren Quelle und nicht von irgendwelchen Mails, die vorgeben, sozusagen jemand zu sein, der sie nicht sind. Also das ist häufig schwierig, sehr, sehr schwierig zu unterscheiden. Das muss man schon zugeben. Die Betrüger sind da sehr ausgebufft. Die Oberflächen bei E-Mails sehen häufig schon so aus, als kämen sie von der Bank zum Beispiel. Also da ist wirklich gesunder Menschenverstand. Keine Bank fordert sie dazu auf, kein Mitarbeiter einer Bank oder eines Supports fordert sie telefonisch dazu auf, Passwörter zu geben, freizugeben, das auf einer Webseite einzugeben. Also da ist ganz der wichtigste Hinweis immer erstmal Ruhe bewahren. Nicht zu glauben, man muss etwas sofort tun. Man wird ja häufig unter Druck gesetzt. Ruhe bewahren, sich das in Ruhe anschauen, im Zweifel erstmal liegen lassen und dann auf die gesicherte Webseite gehen, um zu gucken, wie kann ich dort eine Kontakthotline, eine Kontaktnummer finden, wie kann ich mich versichern, dass das sozusagen nicht wirklich etwas ist, was ich ausfüllen muss. Da gibt es verschiedene Strategien, die man sozusagen anwenden muss, um eben nicht dort reinzufallen.
Und vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, dass man im Zweifelsfall nicht jemanden glaubt, der sagt, Sie müssten jetzt unbedingt hier ein Programm installieren. Also genau. Programme, wenn ich Programme installieren soll oder auf Dateien unbedingt klicken soll, das ist, glaube ich, ein ganz großes Warnsignal, oder?
Genau, es werden die Menschen dann unter Druck gesetzt mit, das müssen sie jetzt in den nächsten 3 Tagen tun, sonst wird etwas gelöscht oder sonst können alle Menschen auf ihre Daten zugreifen. Also dieses Unterdrucksetzen ist eine ganz erkennbare Masche der Betrüger.
Okay.
Da sollte man wirklich gesunden Menschenverstand walten lassen, wie im analogen Leben auch.
Nächste Frage, Thomas Meinert, was haben wir noch für Fragen?
Ja, eine kurze Anmerkung noch. Aus München eine Hörerin sagt, Schüler bieten Senioren Hilfe an. Aus Aurich eine Hörerin sagt, Kurse von Älteren für Älteren hält sie für die Besseren. Da hat sie eine ganz gute Erfahrung gemacht. Jetzt gibt es noch die Nutzung im öffentlichen Bereich. WLAN, im Café, in der Bahn. Was kann man da machen? Es kostet ja nichts. Hat den Vorteil, wenn man wenig Geld hat, kann man trotzdem ins Internet gehen. Vielleicht noch einen kurzen Tipp für die Nutzung im Café, sagen wir mal.
Ja, Frau Kunze, was würden Sie da sagen?
Genau, also es spricht nichts dagegen, im öffentlichen WLAN Nachrichten zu lesen oder man sollte im öffentlichen WLAN auf gar keinen Fall persönliche Daten eingeben. Keine Kontaktformulare ausfüllen, schon gar nicht das Online-Banking noch in der Lounge oder im Café irgendwo machen. Also für uns gilt immer, keine persönlichen Daten eingeben, wenn ich im öffentlichen WLAN bin. Wie gesagt, Nachrichten lesen oder einen Podcast anhören, das ist alles überhaupt kein Problem.
Ja, vielleicht noch eine letzte Frage, Thomas.
Ja, Programme, die einen Computer automatisch kontrollieren und wieder sauber machen.
Ja, es gibt eine ganze Menge von diesen Reinigungsprogrammen, Cleaner-Programmen und so weiter. Die werden auch immer ganz groß beworben. Frau Wiegand, was würden Sie da sagen? Ist das was man unbedingt installieren sollte als Computerlaie?
Klares Nein. Also was mir, während wir über Security reden, im Hinterkopf noch ist, ist das Stichwort Backup.
Ja, ja, ganz wichtiger Punkt. Was ist ein Backup?
Ich habe meine Daten zunächst mal, wenn ich meine Fotos mache, ja nur an einer Stelle, nämlich auf dem Mobilgerät. Und es kann immer mal ein Notfall eintreten. Das muss gar nicht durch betrügerische Maschen von irgendwelchen Scammern sein. Das kann auch einfach sein, weil das Handy ins Wasser fällt oder auch schlichtweg, weil es aus Altersgründen irgendwie nicht mehr funktioniert, kaputt geht.
Ja.
Und deshalb ist es bei allen Daten, die mir wichtig sind, und dazu gehören natürlich Fotos in erster Linie, ganz wichtig, dass ich sie zumindest an einem zweiten Ort als Kopie auch noch einmal speichere, damit ich darauf zurückgreifen kann.
Das ist ein ganz wichtiger Tipp zum Schluss. Unfassbar, aber unsere Sendezeit ist fast schon wieder vorbei. Vielen Dank an meine Expertin, an Monika Wilms vom Verein Seniorennetz Süd, an Katharina Kunze vom Verein Deutschland sicher im Netz und an Dorothee Wiegand vom CT-Magazin. Großer Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich hier mit Anrufen und E-Mails an der Sendung beteiligt haben und natürlich auch an meinen Kollegen Thomas Meinert und die Kollegen hinter den Kulissen. In der Produktion und Technik und am Hörertelefon. Nächste Woche geht's hier im Marktplatz um vernetzte Mobilität mit 9-Euro-Ticket, Fahrrad, Rufbus, Carsharing und eigenem Auto. Kommenden Donnerstag wieder der Marktplatz hier bei uns im Deutschlandfunk. Dann mit meiner Kollegin Jule Reimer am Mikrofon. Und gleich nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Georg Ehring mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und bei ihm geht's dann unter anderem um nachhaltige Geldanlagen. Das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.